Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewkerCast,
dein Fallout-Lore-Podcast. Ja, moin und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, der Gerrit.
Und ich bin Andy, hallöchen.
Moin. Ja, wir hoffen, dass ihr die Zeit bis zur jetzigen Folge gut überstanden habt. Und ja, wir wollen auch gleich rein einsteigen. Andy, du warst da doch bei so einem Event, was du letztes Mal gedroppt hattest. Erzähl doch mal.
So ist es. Das muss man einfach so sagen. Kommen wir direkt zur Rubrik, oder?
Alarmstufe News.
Solche Übergänge sollte man nutzen, auf jeden Fall. Es ist ja quasi eine News, denn am 15.05. ist Doom The Dark Ages rausgekommen. Ein Spiel von Bethesda, genau wie Fallout. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und bin dann in die Experion-Welt nach Hamburg gefahren. Das ist in dem großen Mediamarkt direkt am Hauptbahnhof in der 4. Etage. Eine ganze Etage, die sich mit Leidenschaft dem Thema Gaming widmet. Fantastisch, sollte man auf jeden Fall mal hinfahren. Da stehen massig High-End-Rechner, Konsolen, man kann alles ausprobieren, die neuesten AAA-Titel spielen. Cool, richtig cool. Eine Trading Card Area, wo Matten liegen, wo man Trading Cards spielen kann, alles in netter Atmosphäre. Man kann super viel Merchandise kaufen. Sie haben eine große K-Pop-Abteilung, wenn man auf sowas steht. Also ich fand das Ganze erstmal so als Lifestyle-Ding schon ziemlich cool und ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Weg, den man gehen kann, wenn man wieder Menschen in den Einzelhandel locken möchte. Fand ich sehr, sehr gut. Weil ich davon vorher, ich hatte schon mal gehört, dass es da so ein Lifestyle-Center gibt, aber ich habe das selber noch nie so mir angeguckt oder genutzt und war dann doch echt überzeugt, fand das mega nice. Und im hinteren Teil ist da tatsächlich so eine kleine, wie auf so einer Messe, so eine Bühne mit so einem kleinen Atrium mit Sitzplätzen, also echt so ein Veranstaltungsraum mit so automatischer Doppeltür, die dann erst geöffnet wird, wenn das Event losgeht, mit Lichter und Rauchshow und hast du nicht gesehen. Also wirklich Hut ab, war ich wirklich, wirklich überrascht. Man stand dann da so ein bisschen in der Schlange. Direkt neben dem Eingang gab es außen dann auch eine Bar. Da dachte ich erst, geil, kann ich mir hier mal nach meinem 8-stündigen Baustellentag erstmal so ein paar geile kalte Bier reinfahren. Aber Pustekuchen, da, ich glaube, es lag an den minderjährigen Angestellten, dass der Bierkühlschrank verschlossen war. Das war natürlich dann erstmal ein richtiger Stimmungsdämpfer für mich. Aber dachte ich mir, naja, vielleicht auch ganz gut. Habe ich halt einen Energy Drink getrunken. Und dann, ja, rein da wurde man auf dem Weg rein dann noch direkt interviewt, nach seinen Lieblingswaffen des Mittelalters gefragt und wie man denn im Mittelalter sich vorstellt zu sterben und all sowas. Also da wird schon einiges geboten, sag ich mal, das ist gut organisiert auf jeden Fall. Und das Ganze wurde ja gehostet von einigen Leuten von den Rocket Beans. Und dann ging das Ganze auch los und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich bin auch wirklich Doom-Fan. Seit den 90ern irgendwie bei meinen großen Geschwistern immer geguckt und fand das immer cool, habe auch alle Spiele immer gespielt. Und ja, ich finde so, bis auf Doom 3, der ja doch ein bisschen anderen Weg gegangen ist mit so einem Horror-Shooter, fand ich, die Spiele haben sich mal relativ schnell abgenutzt. So, ich bin jetzt, so was das Gameplay angeht, jetzt nicht der riesen Doom-Fan. Dachte aber, okay, cool, so ein Event, da musste man sich nur anmelden, dann hat man gratis Eintrittstickets bekommen. Das nehme ich doch mal mit. Hat man auch direkt am Anfang, habe ich auch hier hinter mir stehen, hat man so Doom-Frühstücksserialien bekommen. Gerrit sieht das jetzt hier, die Slayer Bites.
Für alle, die es nicht sehen, Pappkarton, typisch Serialien, Slayer Bites und natürlich ein geiles Artwork von Doom drauf, ne?
Absolut, fand ich schon mal ziemlich cool. Da dachte ich so, geil, so geht das jetzt hier weiter. Hier gibt's ordentlich Merch zum Abgreifen. Pustekuchen, das war's dann leider für mich. Mehr habe ich gar nicht abgegriffen. Dann gab's da halt eine Bühnenshow. Ich habe die ganze Zeit gedacht, die zeigen da ordentlich Gameplay irgendwie. Aber ja, also das Ganze wurde dann ja von so einem Quiz gestartet, einem Doom-Quiz, den sich da die fünf Hosts gestellt haben. Und ja, dachte ich, ja gut, so fürs Warm-up ist ja okay. Und danach haben die dann da irgendwie so mit Nerfguns auf der Bühne rumgeschossen, ziemlich lange. Haben auch Leute aus dem Publikum dafür aktiviert. Das war doch wieder ganz nett. Haben die Leute, die ja mitgemacht haben, haben da auch so ein signiertes Poster von den Hosts bekommen. Ja, ich glaube, wenn man so mega simp ist oder so mega Fan von den Rocket Beans, ist man da bestimmt auf seine Kosten gekommen. Also die Typen könnten mir jetzt nicht egaler sein, muss ich gestehen. Die sind auf jeden Fall Top-Moderatoren, so wirklich unterhaltsam. Das ist cool. Ich habe auch selber viel Rocket Beans geguckt, als meine erste Tochter unterwegs war und ich viel Zeit zu Hause verbracht habe. Und auch als sie dann da war und mit Baby in der Trage rannte man rum, den ganzen Tag lief irgendwie Rocket Beans nebenbei. Da habe ich schon viel genutzt und bin auch wirklich Fan von Giga Games früher gewesen und war natürlich froh, die ganzen Jungs da immer wiederzusehen. Also nichts gegen die Rocket Beans. Ich finde, die machen auch einen guten Job irgendwie so. Aber ich glaube, ich bin da einfach nicht die Zielgruppe. Also ich dachte die ganze Zeit, okay, jetzt gibt's hier ein bisschen Gameplay, aber die haben halt die ganze Zeit nur so Quatsch gemacht auf der Bühne. Da haben die danach noch so Gewichtheben gemacht, weil sie wohl wissen wollten, wie schwer deine Waffe vom Doomslayer ist. Und als letzte Etappe war dann so auf so einem Sportlaufband, wurde gelaufen und dabei wurde auf der Xbox tatsächlich dann mal Doom The Dark Ages gespielt. Und da hat man dann tatsächlich das Tutorial des Spiels und vielleicht, weiß ich nicht, 5 Minuten des ersten Levels gesehen. Und das war's dann, ne? Also, dann war die Show vorbei und ich dachte so, alles klar, ich habe jetzt 2,5 Stunden irgendwie verbracht. Ich sag mal, Bühnenbild und so stark, ne, die ganzen Requisiten da, der Doomslayer-Helm und richtig gut gemacht und ja, die Mucke natürlich, der Doom-Soundtrack da die ganze Zeit, die Metal-Mucke ballerte da im Hintergrund mit Rauchshow. Das war schon top, da kann ich nichts gegen sagen, aber ich hatte mir das halt anders vorgestellt. Vielleicht, wenn man öfter da ist, weiß man, worauf man sich einlässt, aber ja, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne mehr Bock auf mehr Gameplay gehabt, aber da kann man sich natürlich auch einfach online von den ganzen Influencern die Sachen reinziehen, die da schon so ein Total-Review zu gemacht haben. Das kann man natürlich immer als Gegenargument nehmen, aber ja, am Ende wurde noch so eine High-End-Grafikkarte von Nvidia verlost und ich hatte zwischendurch auch überlegt, ob ich früher gehe, aber da habe ich gedacht, okay, ich wurde morgens von einem Vogel angeschissen, mir hat ein Vogel auf die Stirn gekackt und man sagt ja, das bringt Glück. Und dann dachte ich, ja gut, vielleicht gewinne ich ja die Grafikkarte, aber ja, habe ich dann leider nicht. Aber ja, also ich fand's okay, vor allen Dingen, ey, come on, war gratis so, super, alles gut, haben wir sie so ein bisschen Schoner reingezogen, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich bin da auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe so. Aber ich sag mal, wenn mal im Experion was ist, wo man sich nur so ansatzweise fürs Thema interessiert und man sich da einfach gratis ein Ticket mit Anmeldung sichert, mein Gott, why not, da kann man im Prinzip nichts verkehrt machen. Ich glaube, auch wenn ich nicht alleine da gewesen wäre, sondern mit Freunden oder so, wäre es noch eine Spur witziger gewesen. Im Großen und Ganzen kann man machen, hatte seine Lacher auf jeden Fall. Ich hatte einfach eine andere Erwartung an das Ganze, aber ja, wie gesagt, muss ich sagen, Experion-Welt finde ich stark, was die da machen und ja, ich fand vor allen Dingen so diesen kleinen Trading-Card-Bereich da draußen nice und so. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was das da oben ist so, ne? Aber wirklich, dass man da wirklich quasi E-Sports betreiben kann, auch mit also krass, da stehen halt auch echt Werte rum, ne? Wie viele Rechner da stehen. Und ja, fand ich schon cool, da mal reinzugucken. Und dieses Event hat mir auf jeden Fall diese Experion-Welt jetzt näher gebracht. Ich glaube, bei der nächsten Baustelle in der Innenstadt, wo ich mal ein bisschen Zeit habe, werde ich da vielleicht mal hochsteppen.
Ja, aber wie du sagst, das ist halt ein starker Ansatz, die Leute wieder so ein bisschen reinzukriegen, ne? Das auf jeden Fall. Reicht halt nicht mehr wie früher, wo sie irgendwo eine Konsole hingestellt haben und 20 Kids haben sich da drum versammelt. Ja. Sondern heute muss er ein bisschen mehr machen, ne?
Absolut, ja. Also, wie gesagt, ich fand es eigentlich im Großen und Ganzen cool. War mal eine nette Abwechslung auf so einem frühen Dienstagabend. fand ich schon okay, auf jeden Fall.
Ja, cool. Ja, ja, vielleicht nächstes Mal bin ich dabei. Da ja,
wenn Fallout 5 dann angekündigt wird.
Ja, genau. Hoffen wir mal, dass Bethesda die Euphoriewelle der zweiten Season nutzt, da ein bisschen was rauszuhauen. Und
irgendwas werden sie schon machen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall cool. Und Bethesda-Events, glaube ich. Also die ganze Organisation und so war top-notch. Ne? Es war gut organisiert, keine großartigen Pannen. Fand ich sehr, sehr gut.
Ja, super. Dann nochmal an die Community. Danke für die tollen Kommentare.
Auf jeden Fall.
Richtig, ja, also richtig schön, sowas zu lesen, dass das so gut ankommt. Wir geben uns Mühe, dass es dabei bleibt.
Ja.
Und machen natürlich auch fleißig weiter, ne?
Absolut. Habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dass wir einige Leute jetzt schon ins Wasteland Warfare Tabletop getrieben haben. tut mir fast leid. Also großartiges Tabletop. Ich kann es nur empfehlen und finde es super für jeden, der mal den Step aus der Komfortzone wagt und mal in andere Tabletops reinguckt. Und da kann man bei Wasteland Warfare nichts verkehrt machen.
Genau, wie wir schon mal gesagt haben, wir wollen gar nicht so mega viel erstmal Tabletop priorisieren, aber es ist schon nice. Ne? Ich glaube, wir hatten das in irgendeiner Folge mal angesprochen. Es ist halt dieser schöne Mix aus Rollenspiel, also wirklich viele RPG-Elemente drin und halt diesem Feeling einfach. Ne?
Gerade gestern wieder gespielt mit Grabowski, der übrigens die ganzen tollen Überleitungen und Intros und sowas für unser schönes Projekt hier macht. Die stimmen natürlich nicht, das sind externe Kräfte. Aber der macht die ganze Musik, die Anordnung und sowas. Dann nochmal vielen, vielen Dank auf diesem Wege. Mit dem habe ich gestern auch Wasteland Warfare gespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Kampagne ist wieder ein Schrittchen weitergegangen. Bei Interesse kann ich auch gerne mal die Kampagnen-Tagebücher sozusagen in unseren Discord posten.
Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ich freue mich auch schon auf die ersten Spiele.
Bist ja bald Teil davon. Ja.
Ja, worum soll es heute gehen?
Das ist eine gute Frage. Wir reden über das Forced Evolutionary Virus. Oder in der Kurzform FEV.
Genau, ganz spannend finde ich, dass das FEV in den Spielen schon auftaucht und auch durchaus eine Rolle spielt. Aber ich finde, für die Wichtigkeit, die dieser Virus quasi, also dieses Produkt im Lore spielt, ist es relativ gering vertreten. Also so was jetzt so Quests angeht, so aus meiner Erinnerung, aus Fallout 1 und 2, du stößt immer mal wieder drauf und du kriegst auch hier und da mal Snipples mit und ne, ist dann ja auch und gerade natürlich klar, gerade wenn du zur Mariposa Militärbasis kommst und so. Aber ansonsten finde ich, ist ja schon ein ziemlich großer Part von Fallout.
Man muss auf jeden Fall viele Holobänder sich anhören und Text lesen, um da wirklich voll reinzustarten. Ne? Also es ist ja wirklich auch Hauptthema in den ganzen Spielen, hat auch immer viel mit dem Main-Plot zu tun, aber dann doch irgendwie nur so am Rande. Ne? Was das wirklich ist und wie das dazu kam und sowas, das muss man sich wirklich aus tausend Ecken saugen.
Ja, genau. Also wie gesagt, du kriegst insgesamt schon echt viel, aber immer hier mal ein Puzzlestück, da mal ein Puzzlestück und dann musst du schon zusammenpacken, um das mitzubekommen. Ne? Weil warum sieht das Wasteland so aus, wie das Wasteland aussieht? Zum einen haben wir natürlich, wie wir in der ersten Folge schon hatten, den großen Krieg. Atombomben, atomare Strahlung, viel Mutation, Durchstrahlung. Und jetzt haben wir aber den zweiten Part. Und das ist das Forced Evolution Virus. Was einfach dafür sorgt, dass da noch mehr Mutation passiert. Kommen wir heute drauf. Aber find ich, wie gesagt, spannend, dass du in den Spielen wirklich so hier und da mal so kleine Snippets findest, aber du musst es dir wirklich zusammen suchen. Und dich dann auch daran erinnern, dass du vor einer halben Stunde schon mal so einen Snippel hattest, der wieder dazugehört, weil wie du sagtest, es bleibt halt in der Hauptstory schon immer wieder Thema. Aber es wird jetzt nicht so der Spotlight draufgesetzt, dass man sagt so, denk da dran, ne? Welcher Teil war das noch mit den Supermutanten? Ist das schon Fallout 2?
Im ersten. Das erste, da hast du auch den Master.
Stimmt,
den Meister als letzten Endgegner sozusagen. Und da geht es halt darum, dass das Forced Evolutionary Virus, was ja in der Atmosphäre relativ random Mutationen hervorruft, da sind ja zum Beispiel auch diese super ekelhaften Zentauren draus entstanden. Diese Hybridwesen aus Hunden, Katzen und Menschen. Diese glibbernden, sabbernden, blubbernden Fleischtumorhaufen, die da durch das Wasteland wabern und schlürfen. Und es fand ich schon damals in Fallout 1 und 2 super ekelhaft, die Dinger. Vor allen Dingen, wenn du dir so diese random Animation von denen anguckst, wie dann der Hundekopf am Hals irgendwie nach dem menschlichen Kopf schnappt, der da irgendwie aus diesem Viech entspringt. Also schon richtig, richtig eklig. Und das ist ja mehr so wirklich so ein ja, Geschwür, das wirklich relativ random sich verbreitet. Aber die Supermutanten, das ist ja tatsächlich dann sehr gezielt angewendet und hatte ja auch mal den Zweck, irgendwie so Supersoldaten zu züchten. Das macht sich ja dann auch der Meister zunutze.
Ja, und freakig finde ich halt auch hier wieder diese ganz krasse, ich meine, ja gut, na, du nimmst halt aus dem, was du weißt, was du hast. Aber das Ganze ist halt gestartet mal als medizinische Forschung und wurde dann von der, war halt ein medizinisches Forschungsprojekt und ist dann halt von der Regierung weiter gepusht worden. Aus welchem Grund? Also warum hat man überhaupt in diese Richtung biologische Kriegsführung geforscht? Weil wir sprechen ja von diesem Szenario während des Krieges oder während der Vorbereitung auf den Krieg gegen China. Ressourcen werden immer knapper, ne, gerade die Rohstoffe und so weiter. Gleichzeitig hat man, was die Waffenentwicklung geht, ja riesiges Potenzial. Ich meine, die Powerrüstung war zumindest schon in der Entwicklung. Laserwaffen und so weiter hattest du in der Entwicklung. Warum auch noch auf biologische Waffen gehen?
Ja, einfach aus dem Grund, einen wirklich, wirklich moralisch ganz, ganz schlimmen Weg zu gehen, ne? Und um einfach einen crazy Genozid zu verüben, ne? Also, wir haben ja in Fallout, da haben wir auch schon drüber gesprochen, haben wir diese neue Pest von 2052 gehabt. Und ein Heilmittel gegen diese Pest ist dann später zum Forced Evolutionary Virus geworden, nämlich wurde 2055 das Pan Immunity Virion Project gestartet, kurz PvP. Natürlich im Gaming-Kontext auch witzig, dass sie es so genannt haben. Von Westech. Ist eine Firma, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und die sollten sozusagen mit als Antwort auf so crazy zerstörerische Pandemien wie die neue Pest so ein Allheilmittel sozusagen kreieren. Zu dieser neuen Pest gibt es aber Informationen. Das ist nämlich eigentlich ein geheimes Regierungsprojekt gewesen. Von den USA, ganz voran die Geheimorganisation, die später als Enklave bekannt werden sollte, hat das Ganze geleitet. Und zwar gab es das Geheimprojekt Limit 115 oder Limit 115. Und das ist ein Geheimprojekt zur Forschung an einer biologischen Kampf, eines biologischen Kampfstoffes, welcher feindliche Nationen wie China einfach komplett sterilisieren und auf lange Sicht ausrotten sollte. Also wirklich ganz, ganz furchtbares Vorhaben der US-Regierung in dem Fall. Und dieses Limit 115 wurde von chinesischen Spionen geklaut. Denen ist leider das Ganze dann abhanden gekommen, beziehungsweise der Zylinder, in dem sie das Ganze abtransportiert haben, ist denen kaputt gegangen. Und das hatte 20.000 Tote zur Folge und war dann offiziell als neue Pest bekannt und war halt eine krasse Pandemie, die da unterwegs war. Und wie später dann rauskam, war das Ganze halt ein Geheimprojekt der US-Regierung und die haben eigentlich diese neue Pest selbst zu verantworten. Und wem da jetzt die Ohren klingeln, das Ganze, es gab ja auch, als wir hier Corona hatten, gab es ja die wildesten Verschwörungstheorien, dass irgendwer aus Versehen eine Fledermaus gegessen hat, aber auch, dass das Ganze aus irgendwelchen Laboren rausgesickert ist. Also das ist wirklich Resident Evil Live, so, ne? Und auch solche Dinge haben wir halt in Fallout, ne? Man hat da viele Baustellen, die da beackert werden können und die wirklich viel Potenzial für mehr bieten.
Ja, ist immer, also finde ich aber jetzt nicht nur auf Fallout bezogen, aber generell, dass du halt oft so Situationen hast. Ich meine, das bauen wir uns vermutlich auch bewusst so zusammen, aber trotzdem öfter auch so Situationen, dass du dir denkst, warte mal, hier bricht eine Pandemie aus und vielleicht, ne, stammt aus China, man munkelt ja immer noch und die Chinesen finden das auch nicht so witzig, dass da vor allem ja unser Geheimdienst, der BND, stark vorgeprescht ist und gesagt hat, so, ey, komm, ne? Ja, wir haben da so Vermutungen. Wir haben da so einen Flyer gefunden.
Finde ich gut. Ist auf jeden Fall immer spannend. Spannend könnten so Tom Clancy-Geschichten sein, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, zur neuen Pest, da haben wir noch gar nicht so viel drüber geredet, wie sich das überhaupt bemerkbar gemacht hat. Und da habe ich im Fallout-Fandom-Wiki ganz tolle Beschreibung gefunden. Denn du hast erstmal so, ja, von Ausbruch der Symptome bis zum Tod 3 bis 5 Tage. Also es ging zumindest relativ schnell dann bergab. Und erstmal hattest du halt so grippeähnliche Symptome und ja, übermäßiges Schwitzen, Fieber. Und dann hast du aber so ein bisschen so, deswegen wahrscheinlich auch der Name, die neue Pest, hast so ein bisschen so pestähnliche Symptome bekommen. Halt so krasse Schwellungen, Blasen und Prellungen. Und massive externe Blutung, was ja auch bei der Pest damals im Mittelalter auch der Fall war, dass du wirklich so aus den Tränenkanälen Blut verloren hast und sowas. Und Blut gehustet hast und so. Und am Ende, dieses geronnene Blut hat halt deine Atemwege verstopft und meistens bist du daran erstickt. Und Leute, die neue Pest halt überlebt haben, wo das Immunsystem halt wirklich gesagt hat, okay, Mammutaufgabe, habe ich Bock drauf, sind dann aber vollkommen steril aus dieser Nummer rausgegangen. Also die konnten sich nicht weiter fortpflanzen. Also dieses PvP war ein Riesenerfolg im Prinzip, ne? Nur leider auf amerikanischem Grund. Oder was heißt leider? Menschen sind Menschen, egal wo sie sterben. Und auf amerikanischem Grund gezündet. Und dann wurde das Ganze sozusagen vertuscht und als so Pandemie getarnt. Ziemlich abgefahren. Und dann hat ja Westech den Auftrag bekommen, an so einem Allheilmittel zu forschen. Und da wurde dann das US-Militär wiederum aufmerksam drauf. Mensch, das kann man ja auch für andere Dinge nutzen, anstatt Menschen zu retten. Vielleicht auch einfach noch mehr Menschen umbringen. Why not? Und am 21. März 2075, also zwei Jahre vor dem Großen Krieg, benannten die Forscher das Projekt Enforced Evolutionary Virus, kurz FEV, um. Und ja, das US-Militär reibt sich natürlich die Hände und denkt sich, geil, warum der Bevölkerung helfen, wenn man auch ja das Ganze in die militärisch-biologische Kriegsführung wandeln kann. Super.
Ja, und hier ja auch wieder dieser witzige Side-Fact im Lore, dass das Ganze ja nur dadurch so bekannt wurde und die darauf aufmerksam geworden sind, weil einfach Nebenwirkungen aufgetreten sind.
Ja, genau.
Es sind so, also das ist so, ja, und dann, ne, also wer es nicht weiß, die Entwicklung eines Medikaments geht über verschiedene Stadien hinweg. Das ist einmal die theoretische Entwicklung, dass du dir überlegst, was brauchen wir, dann kommt es zur eigentlichen Entwicklung eines Produkts. Dieses Produkt geht dann durch eine gewisse künstliche Testreihe, das heißt, da wird so ein bisschen, ne, heutzutage tatsächlich auch mit Einsatz von Computersimulationen so ein bisschen geguckt, so, was könnte da so passieren? Dann geht's in die Tierversuche, die halt versucht werden, in vielen Firmen heutzutage tatsächlich so wenig wie möglich zu halten, aber muss. Und irgendwann, wenn es die Freigabe bekommt, also wenn es bis dahin sicher ist und nicht 40% aller Probanden gestorben sind oder sowas, fangen halt Versuche am Menschen an. Und bis zu der Stufe ist eigentlich gerade so ein Impfstoff schon ziemlich stark heutzutage, oder? Das ist ja das, wo die ganzen Verschwurbler aus meiner Sicht bei den Corona-Geschichten dann schon und so weiter und so fort, dann ja anfingen zu sagen, oh, aber das ist gar nicht ausgetestet, ja, ist Bullshit. Normalerweise fließt gerade in Impfstoffe nur ein ganz kleiner Teil von Geld in die Entwicklung, weil die halt nicht, die bringen halt keine großen Renditen. Ja, dann kannst du lieber neues Paracetamol oder Aspirin entwickeln, da kriegst du mehr für. Also hast du mehr raus am Ende. Und während Corona wurde halt unfassbar, da wurden ja Milliarden plötzlich in die Entwicklung dieses Virus gesteckt, weil die gesamte Wirtschaft ja lahmgelegt war. Und von daher ist einfach viel mehr getestet worden. Aber während diesen Versuchen ist dann halt einfach viel schief, also was heißt viel schief, aber da entstanden halt einfach Nebenprodukte, die dann das Militär haben aufmerksam werden lassen.
Ja, ist spannend auf jeden Fall. Spannend, spannend, spannend.
Und dann, wie du schon gesagt hattest, bei jedem Tom Clancy-Roman passiert dann halt das, was immer passiert. Das Militär kommt und denkt sich, wir haben hier ein medizinisches Produkt, das könnten wir auch als Waffe einsetzen. Lass uns doch mal was draus machen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann das wäre es für meinen Part für Ursprung und Entwicklung.
Was macht das FEV jetzt eigentlich? Also das Problem ist beim FEV, zum einen wird der Phänotyp verändert. Das heißt, dass das Aussehen des Patienten verändert wird. Jeder hat bestimmt schon mal diese Bilder gesehen von dieser Maus, aus der so ein Ohr hinten rausgewachsen ist.
Ja.
Aus dem Rückgrat. Das ist genetisch schon ziemlich cool gewesen, aber da hat man nichts anderes gemacht, als Zellen aus einem Rind genommen, Knorpelzellen und hat sie halt so in das Tier, in die Maus mit einpflanzen und verwachsen können, dass daraus sich dann so ein menschliches Ohr gebildet hat. Also im Grunde ist das eine Maus, in die Rinderzellen gepackt wurden, die dann etwas gebildet haben, was einem menschlichen Ohr ähnlich sah. Schon, ne, genetisch schon krasse Geschichte. Popkulturär. Die vergleichbarste Sache, die das FEV macht, ist, glaube ich, so Jurassic Park.
Total.
Weil Jurassic Park halt genau das macht, was das FEV am meisten macht, nämlich das Genom angreifen. Du gehst rein in die Zelle, nimmst dir ein bisschen was davon. Bei Jurassic Park ist das so ein bisschen in so versteinerten Mücken gefundenes Blut. Man hat sich gedacht, oh, vielleicht war das ein Dinosaurier, vielleicht war das aber auch nur, weiß ich nicht, irgendwas anderes, aber wir versuchen es einfach mal. Und hat ein bisschen Frosch genommen und die beiden DNA-Stränge so ein bisschen zusammengeklatscht. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das Ganze beim FEV jetzt tatsächlich völlig ohne Kontrolle.
Ja, witzigerweise, dass du Jurassic Park sagst, hatten gerade die Jungs von Radio Raccoon, das ist ja, da habe ich schon mal erwähnt, dieser Resident Evil Podcast, die haben auch gerade die Brücke zu Jurassic Park geschlagen und dass einfach viele Spiele der 90er Jahre im Prinzip direkten Bezug auf Jurassic Park nehmen. Ne? Also auch wenn man gar keine Dinosaurier hat, diese Art und Weise, wie mit so Fossilien und so umgegangen wird und sowas, viel Jurassic Park mit drin. Fand ich sehr spannend.
Ja, wobei das, also jetzt ist das Buch Jurassic Park ja schon ein klein bisschen älter, auf dem der Film basiert.
Klar, aber der große Durchbruch kam ja dann erst im Film.
Ja, genau, genau.
Was ja auch meine große Hoffnung für Fallout ist, weil ein Film lässt sich immer am einfachsten konsumieren.
Aber das Ding ist halt einfach, dass gerade zu der Zeit ja einfach, also ne, ich meine, wir haben 2021 das erste Mal wirklich das vollständige Genom des Menschen entschlüsselt. Also das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber ich in den 90er Jahren hat es auch diese Gen-Sachen, die ja auch mit Resident Evil und so weiter, diese Spiele rauskamen, die dann ja schon alle so ein bisschen auch auf Jurassic Park, also auf dieser Genveränderungsgeschichte basieren. In der Zeit fallen ja auch diese ganzen populären Genversuche und so, ne? Wo sie dann das erste Mal Dolly geklont haben, das Schaf und solche Geschichten. Also das war halt auch die Zeit, in der Gentechnik so das erste Mal richtig so in den Vordergrund steppte.
Auf jeden Fall. Ja, die Jungs von Radio Raccoon, die hatten gerade diese 90er Jahre Resident Evil Romane gereviewt. Und da geht es in dem einen halt auch um Fossilien und dass dann diese T-Virus veränderten Supermutanten auch so Dinosaurierzüge hatten.
Ja, geil. Ja. Also haben die sich auch daraus bedient.
Total, ja, ja. Mit Fossilien und so, auf jeden Fall. Cool.
Aber das ist ja auch heutzutage immer noch eine reale Bedrohung, ne? Also Forscher forschen ja tatsächlich auch im ewigen Eis, gerade Sibirien und so weiter danach.
Mhm, ja.
Der Scheißboden taut halt auf, ne? Der war die letzten 100.000 Jahre gefroren. Jetzt taut der Scheiß auf. Was für Menschheit Viren.
Sei da, Dank.
Ja, genau. Was für Viren und Bakterien da halt noch so in der Tiefkühlkammer liegen. Wogegen halt keiner von uns auch nur ansatzweise irgendein Immunsystem besitzt, weil wir das so seit 100 Generationen halt einfach vergessen haben, dass es diesen Virus gibt und unser Körper halt einfach denkt, ja, brauchen wir nicht mehr.
Ja, das war auch beim Doom-Event meine Antwort, als es um wie stirbst du im Mittelalter ging, wahrscheinlich an der schlimmen Krankheit, weil man da einfach nicht mehr für gefeit ist, ne?
Ja, richtig.
Ne, wenn irgendwie so Live-Rollenspieler und so mal denken, sie werden da der krasse Ritter oder führen irgendeine autonome Söldnergruppe an. Nee, du stirbst wahrscheinlich nach so 2-3 Wochen einfach an irgendeinem Scheißhusten.
Ja, die Standarderkältung war die Haupttodesursache Nummer 1.
Ja,
also
ja.
Nach dem Kindstod vermutlich oder Verhungern.
Absolut,
aber,
ja.
Nee, von daher, so Virengeschichten sowieso ja immer, ne? Also das ist, da steckt ja immer viel drin. Und genau das tut das FEV halt, ne? Also du hast halt, auch durch reinen Zufall passieren da ja einfach Dinge. Du hast vorhin so mutierte Tiere, die Zentauren angesprochen.
Ich glaube, die Zentauren sind mehr so ein Frankenstein-Ding tatsächlich.
Ja, aber ja auch zufällig, ne? Also ich glaube, die wurden ja nicht bewusst gezüchtet, oder?
Ja, Das ist eine gute Frage, werde ich nochmal recherchieren.
Ja, ich, also mein Recherchen nach war das quasi, dass die Zentauren so ein Überbegriff sind für alles, was so tierisch
das mutiert Ding, ist. Also der Zentaure sieht halt aus wie das Ding von John Carpenter. So. Ich fand die, das weiß ich auch einfach noch, die fand ich als Kind in diesem Spiel so grotesk und abstoßend. Das fand ich wirklich gruselig. Ne? Und wenn man sich überlegt, man hatte ja quasi diese Immersion aus der Vogelperspektive, wo man sich sagt, okay, ein Ego-Shooter portiert dich ja zumindest in die Haut des Protagonisten. Aber ja, bei Fallout 1 und 2 sahst du alles einfach aus der Vogelperspektive. Und ich fand das trotzdem so gruselig. Ich fand die so eklig, ey.
Es halt,
ich meine, ich habe das gesehen, als ich so 6, 7 war. Na gut, das zieht dir natürlich die Schuhe aus, wenn du sowas vorher noch nie gesehen hast. Genau, absoluter Body-Horror. Und ja, auch wenn es die Gamer unter euch vielleicht ein bisschen stört, aber guckt euch mal das Modell von Fallout Wasteland Warfare dazu an. Wahnsinnig schönes Modell, was tatsächlich, Side Fact, auf dem Zentauren basiert, der in Fallout 4 hätte kommen können, der aber aus dem Spiel wieder rausgeschnitten wurde.
Ja, nice. Meine Frage dazu, in der Serie, ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge, da wird sie doch von dem Ghoul als Köder benutzt, um dieses Wesen da zu sein. Das ist doch auch ein Ghoul, oder?
Das ist ein Galper.
Das Galper. Sind, aber das wer, sind, werden die nicht auch mit dem FEV, wurden die nicht auch so geschaffen?
Also, der Galper ist im Spiel, glaube ich, aus Fallout 76. Da sind die, glaube ich, aufgetaucht, sehen aber so ein bisschen anders aus als in der Serie und in der TV-Serie. Das wirst du beim mehrfachen gucken. Ich bin beim ersten Durchlauf auch nicht drüber gestolpert. Die sind doch dann in diesem Vault, ich glaube Vault 4 war das.
Ja, und da wird ja erwähnt, dass sie
da wird erwähnt, irgendwie, dass dieses Viech in dem Video der Onkel von dem einen ist. Da ja, werden genau, die sozusagen gezüchtet. So, was das Ganze jetzt mit dem FEV zu tun hat, ich kann mir vorstellen, dass das da auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil zum Beispiel in Vault 87, den man in Fallout 3 betritt, wird ja auch mit dem FEV experimentiert. Man hat ja irgendwie immer so diese Quellen, wo kommen eigentlich die Supermutanten im jeweiligen Spiel her? Bei 1 und 2 sind es natürlich die Abkömmliche aus der Mariposa Military Base. In Teil 3 sind es halt die Supermutanten aus dem Vault 87. Und in Fallout 4 sind es halt die Experimente des Instituts. Und dementsprechend hast du eigentlich immer so ein bisschen so den Ursprung. Ja, und der Ursprung von diesem Galper aus diesem See kommt halt aus Vault 4. Der ist da ja irgendwie ausgebrochen. Und da hast du ja auch dieses Video, was sie sich da anguckt, wie diese schwangere Frau diese ganzen kleinen Fischwesen, Piranha, irgendwas gebärt, die dann diese frisch gewordene Mutter verspeisen.
Ja, ja, genau. Aber da war mir tatsächlich auch so. Also da hatte ich so das erste Mal dieses Feeling, geil, bringen sie jetzt echt das FEV so richtig als Forschungs Objekt mit rein oder ob das nur
kann
so...
Kann mir das gut vorstellen. Ich bin tatsächlich bei Fallout 76 nicht zu sehr drinne, dass ich dir jetzt aus dem Stehgreif sagen kann, wo Galper daherkommen. Ist aber derselbe Name. Also die Viecher sehen sich auch so ein bisschen ähnlich, aber ich sag mal, der Galper in der Serie, der ist auf jeden Fall sehr viel ekelhafter als das Viech in Fallout 76. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch auf dem FEV basiert. Durch diese Finger im Mund und so, das ist ja schon so ein bisschen Body-Horror-mäßig. Hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit so einem Zentauren, so vom ganzen, sag ich mal, das Design-Set, was da aufgegriffen wurde.
Ja, also so viel zu den Eigenschaften und der Wirkweise, wie das Ganze so in freier Natur dann funktioniert. Problem ist halt, dass das halt ein künstlich geschaffener Virus ist, der dann aber mit der Radioaktivität nach dem Fallout in Berührung kam und wildeste Dinge getrieben hat.
Auf jeden Fall. Die bekannteste Auswirkung des FEV ist im Prinzip ja die Schaffung der Supermutanten. Das ist immer das Erste, was man damit verbindet, weil das ja auch so greifbar ist. Ne? Das ist halt auch der große Dreh- und Angelpunkt von Fallout 1. Da hast du ja diesen Meister, der ja auch in so einem, das ist einfach so typisch 80er, 90er. Du hast fette Behälter mit einer grün leuchtenden Flüssigkeit. Wenn du da drin dippen gehst, wird was verändert. Und das ist da halt der Fall. So ist der Meister entstanden und ist halt so ein ekelhaftes Viech, was quasi nachher auf so einem Overseer-Thron eingebettet ist, halb verschmolzen mit einer Computereinrichtung und je nachdem, wie dein Genom so ist, verändert sich dich das Ganze halt auf eine andere Art und Weise. Und wie das Ding eingesetzt wird militärisch und in der Mariposa Militärbasis, auf die das dann verlegt wurde. Wir haben ja diese Forschungsstation, wo dieser PvP entwickelt wurde, haben wir erwähnt. Die wird in Fallout bekannt als The Glow. Da kommen wir später noch zu. Das Ganze wurde dann, als das US-Militär da Interesse bekundet hat, auf die Mariposa Militärbasis verlegt. Und da wurde halt die Militärforschung an dem Virus vorangetrieben. Und da auch ganz gezielt dann der Supermutant entwickelt. Halt einfach riesengroß, für Laien beschrieben, würde ich sagen, so ein bisschen wie der unglaubliche Hulk. Die sind grün, groß, muskulös, wahnsinnig stark, bisschen dumm. Und das ist auch unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie du selber gentechnisch aufgestellt wirst, macht dich das entweder wirklich zu so einem wirklich dummen Tötungsinstrument. Es gibt aber durchaus einige Supermutanten, die auch wirklich Charakter haben, ne? Vor allem durch diese Urform aus Fallout 1, 2 und 3 sind da doch noch einige Supermutanten, die wirklich sehr, sehr menschliche Züge, teilweise eher ins Kindliche gezogen, ne? Also wirklich sehr, sehr empathisch und sehr geradeaus, was so Mitteilung von Emotionen und so angeht, aber halt, ja, wie Kinder im Körper eines, sag ich mal, fast 200 Kilo schweren Muskelprotzes. So.
Da finde ich tatsächlich deine Verbindung zum unglaublichen Hulk sehr interessant, weil auch das ja im Grunde ein militärisches Forschungsprojekt war.
Genau. Und wenn man sich dann fragt, aus welcher Zeit kommen eigentlich die Hulk-Comics, und das ist diese Angst vom Unbekannten, und wir haben den Kalten Krieg in den USA und auf der ganzen Welt, und die Menschen sehen sich nach einem greifbaren Schrecken, und dann ist die Radioaktivität natürlich etwas, was da das große Ding war in der Popkultur, in der Forschung, in Politikkreisen. Was ist das eigentlich? Das hat natürlich der Normalbürger überhaupt nicht verstanden, und ja, teilweise die Wissenschaftler haben da gerade mal eine Oberfläche gekratzt. Und so wurde das natürlich popkulturell durch Comicautoren und Filmschaffende und Künstler in etwas Fantastisches gewandelt. Und das ist so ein bisschen der Zeitgeist, den Fallout natürlich durch diesen Zeitgeist der 50er und 60er Jahre total aufgreift. Und was macht Radioaktivität? Und wenn man sich anguckt, nehmen wir jetzt das, bleiben wir beim Beispiel Marvel Comics, ständig ist halt, ja, der Hulk, Gammastrahlung, Spider-Man, radioaktive Spinne, beißt ihn, die Kräfte übertragen sich, dieses, ja, Verändern deines Genpools quasi, war auf jeden Fall Thema. Und das ist natürlich eine total absurde Angst im Prinzip, ne, weil wenn man sich wirklich dann Tschernobyl oder so anguckt, wo es tatsächlich mal zu einem schlimmen Unfall kam, Radioaktivität verbessert dich halt nicht, die zerstört dich, die sprengt deine Zellen und lässt deine Zellen einfach entarten in dem Moment, wo sie sich teilen. Und ja, aber 50er, 60er Jahre, der Zeitgeist war halt ein anderer, ne? Man wusste halt nicht so viel. Ja, klar. Natürlich teilweise auch eine selige Unwissenheit, aber finde ich gut, dass das da so wieder eingefangen wurde. In dem Spiel.
Ja, definitiv. Und gleichzeitig ja auch aus der Zeit, beziehungsweise dann ein bisschen später, so 70er, auch diese ganzen Menschenversuche, ne, die das Militär durchaus, diese Psychoversuche und die, auch da hatten wir ja wieder dieses Thema Schaffung eines Supersoldaten, den man ja versucht hat zu kreieren. Jetzt nicht durch genetische Veränderungen, aber durch Konditionierung, durch Drogen und so weiter und so fort. Das taucht alles wieder auf, finde ich mega spannend und total gut gemacht von dem Team einfach auch um Fallout.
Absolut, total. Und vor allen Dingen, was ich daran interessant finde, was man ja heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, weil wir einfach in einer anderen Zeit groß geworden sind und in einer anderen Zeit leben. Aber ich sag mal, dass Radioaktivität ganz, ganz gefährlich ist, dem ist man ja einfach klar, ne? Man weiß alles, was aus Marie Curie, also was mit der passiert ist, so, ne? Und also crazy, ne? Also dieses Wort Radioaktivität und halt diese Beobachtung von Strahlung durch Uranverbindungen wurde ja durch sie quasi aufgedeckt, und das war ja um die Jahrhundertwende damals, ne? Also diese 1903 oder so.
Die ja, wobei
damals bekommen.
Langzeitfolgen halt nicht, ne? Also
nee, genau, aber dass das Ganze auf jeden Fall nicht geil ist, ne? Das wusste man ja, aber dann halt durch, sag ich mal, durch diese kalte Kriegparanoia in dieses Fantastische abzudriften, ne? Das finde ich schon mega, mega spannend.
Naja, nun darf man aber auch nicht vergessen, nun war es ja für die Amerikaner, für den Standardamerikaner, der Hiroshima und Nagasaki danach nicht besucht hat, weil das ja nun mit militärischen Forschungsgruppen gestattet war, war das ja aber nun auch wirklich was Geiles. Also man hat zwei von diesen Bomben abgeworfen, man hat diese Kraft genutzt und hat Tausende und Zigtausende von amerikanischen Soldaten Leben eingespart dadurch, weil dann plötzlich die Japaner kapituliert haben, ja, bevor man das Festland stürmen musste. Natürlich wurde dir das so verkauft, ne?
Ja, dann, aber da stellt man natürlich das Leben des Amerikaners auch über das Leben von anderen Nationalitäten, ne?
Also, ja, wobei das haben die Amis tatsächlich genauso gut hingekriegt wie die Nazis seinerzeit.
Ja, ich meine, das ist ja, also es ist irgendwo ein Bahnunglück im Ausland und es wird direkt, der zweite Satz ist, unter den Opfern waren drei Deutsche.
Ja, liebe ich auch. Da ist ein Flugzeug mit 150 Leuten abgestürzt und es waren zwei Deutsche an Bord, wo ich so denke,
das macht die Sache nicht schlimmer.
Oder es macht die Sache nicht weniger schlimm, ob
da. Ja, genau. Ne?
Ja. So, wo ich so denke, ja.
Kreo, jedes Mal rollen sich da mir die Fußnägel hoch.
Ja, also habe ich auch noch nie verstanden, diesen Satz, aber ja, man versucht dann, glaube ich, emotional immer noch so einen Bogen zu schlagen, dass man sich da irgendwo mit reinfühlt.
Bogen schlagen. Wollen wir langsam mal wieder zurück zu Fallout
und das Thema? Ja,
Ich liebe dieses Abschweifen, ich liebe einfach den Bezug zur realen Welt. So, da lernt man ja auf jeden Fall, glaube ich, auch jedes Mal. Ich lerne immer viel von dem, was du so erzählst. Das ist halt, wenn ein Klempner auf einen Lehrer prallt, das ist auf jeden Fall immer für mich, zumindest hat das sehr viel Mehrwert. Wir haben von The Glow gesprochen und ich meinte auch schon, die Mariposa Militärbasis ist in Fallout 1 Dreh- und Angelpunkt des Mainplots. Das Ding ist sehr, sehr wichtig und auch in Fallout 2 kann man es nochmal besuchen. Da ging die Militärforschung sozusagen los und an dem FEV, aber diese Forschungseinrichtung von Westech, die gab es natürlich auch noch und die wurde später als The Glow bekannt, denn die wurde direkt von einem Nuklearsprengkopf getroffen. Diese ganze Station war unterirdisch und wenn man da hinreist, war das in Fallout 1 für mich der erste Mal der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, ah fuck, Radioaktivität. Sonst war es immer so, okay, ich tanke ein bisschen Reds, dann nehme ich halt ein bisschen Red away und dann ist wieder gut. Da war es das erste Mal, dass du in ein Gebiet kommst, was dich einfach umgebracht hat. Und das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, wenn du ein Seil dabei hast und genug Red Away und Red X, dann kannst du dich da gut abseilen. Es hat einfach so ein riesiges Loch im Boden mit so einem Stahlträger, der da reinragt. Dann muss man auf den Stahlträger laufen und dann kann man sich mit dem Seil darunter lassen. Und genau, das ist das große Eröffnungsquest für die Bruderschaft in Fallout 1. Legendärer Ort und das Ganze wird The Glow genannt, weil nachts kann man halt dieses Leuchten um diesen Ort sehen in der Atmosphäre. Also Lichtverschmutzung par excellence. Und genau, das Ding wurde halt von einem Nuklearsprengkopf direkt getroffen und dadurch wurde das FEV halt über das Wasteland verteilt. Und das ist total wichtig, weil das ist maßgeblich für die Mutation überall im Ödland verantwortlich. Also wenn man sich diese großen Mole Rats anguckt und die Supermutanten, die stammen ja eher aus der Mariposa Military Base, aber so diese ganzen crazy Mutationen, ne? Und da ist das FEV immer maßgeblich für verantwortlich und das kommt durch diesen Direkttreffer dieser Forschungsstation und diesen Hinaufschleudern des Viruses in die Atmosphäre, welcher dann halt weiter mutierte und seinen Weg gegangen ist.
Ja, und war ja Glück im Unglück, ne? Also natürlich unglücklich, dass so ein Virus, der alles mutieren lässt, dann ja selber auch durch Strahlung mutiert, aber auch Glück, weil dieser Virus ja auf einem Allheil-Impfstoff basiert. Und somit ja auch dafür verantwortlich ist, dass viel von der Flora und Fauna, die ja im Westland vorhanden ist, einfach auch zum Teil immun gegen die Strahlung ist. Also nicht total, gleich völlig abdriftet, sondern halt relativ stabil ist.
Mhm, ja. Absolut. Und es gibt halt nicht nur den FEV, das sind im Prinzip, kann man da sagen, das sind modifizierte FEV-Stämme, denn das Ganze wurde immer weiterentwickelt von verschiedenen Akteuren im Fallout-Universum und den FEV 2 zum Beispiel verwendete der Meister aus Fallout 1, um die Unity-Supermutanten in New California zu züchten. Das ist halt seine, ja, seine Armee, die nennen sich immer die Unity. So treten die auf und so greifen die zum Beispiel auch Necropolis an und sowas. Und ja, Supermutant ist nicht gleich Supermutant. In verschiedenen Fallout-Teilen trifft man tatsächlich auch auf verschiedene Supermutanten.
Genau, dann gibt es noch den FEV Curling 13. Hier wieder ein künstlich geschaffener von der Enklave, die ja auf ihrer Ölplattform da waren und sich gedacht haben, so alles klar, Rassen, Herren, Gedanken, wir wollen alles andere ausrotten, wie geht das am einfachsten? Oh, lass uns doch mal ein Virus schaffen, das alle anderen tötet, die nicht unser besonderes Genom tragen. Und so wurde das erreicht. Und dann gibt es noch andere modifizierte, zum Beispiel hat der Enklave-Präsident John Henry Eden auch hier wieder versucht, das Wassersystem mit anderen FEV-Produkten zu verseuchen.
Das ist ja der Main-Law von Fallout 3 und ich finde es geil, dass du, egal welchen Weg du gehst, auch wenn du ihn dann total abfuckst und halt dieses Lager der Enklave sprengst und alles, hast du immer noch die Möglichkeit am Ende, auch wenn du ein total guter Typ bist, wirklich mit heiligen Schein durch die Gegend gehst, du hast immer noch die Möglichkeit, das Wasser damit zu vergiften.
Ja, finde ich super. Ich liebe das ja sowieso, solche Rollenspiele, wo du so wirklich völlig freie Hand hast.
Irre. Fallout 3 ist ja einfach ein Paradebeispiel. Da kannst du wirklich schlimme Sachen machen.
Ja, und auch so diese Vorstellung, ne? Du warst bis dahin, warst du immer der Gute und dann ist so diese eine Entscheidung, die dann alles vorher eigentlich egal macht.
Ich wollte nur euer Vertrauen.
Kommen wir nochmal kurz zwei Steps zurück zur Entwicklung und des Ganzen und in was für Einrichtungen waren. The Glow hast du schon erwähnt. Halt hauptsächlich die große Forschung. Ich glaube, deswegen auch von einem direkten Treffer, eines Atomsprengkopfs betroffen, weil halt jeder wusste, dass es die große Forschungseinrichtung von Westech, ne? Und wenn irgendwo sowas entwickelt wird, wofür Westech ja bekannt war, dann halt, also nicht jetzt nur biologische Forschung, aber generell Forschung, dann halt dort. Dann wurde das Ganze verlegt auf die Mariposa Militärbasis. Und hier finde ich ein super wichtiger Side-Fact, den wir auch nur ganz kurz anreißen. Das war alles streng geheim. Also die Forscher waren super getrennt von den Soldaten da. Und das Personal, was quasi das Oberkommando hat, nämlich die militärische Ebene, wusste zum Teil gar nicht, was da unterirdisch so geforscht wurde. Dass da diese Menschenversuche und ne, versucht wurde, so einen super Soldaten zu züchten und so. Das drang dann aber irgendwann so peu à peu so ein bisschen durch. Eskalierte dann und irgendwann ist quasi Roger Maxon dazugekommen, dass er der Oberkommandierende wurde und fing dann erstmal an, die ganzen da Rambule zu machen, die Forscher so ein bisschen.
Sehr, sehr wichtiger Name. Maxon ist, was später die Brotherhood of Steel angeht, ein sehr wichtiger Name. Maxon, einfach nur den Nachnamen, sollte man sich merken, spielt eine riesen Rolle und wir werden auf jeden Fall auf den Namen nochmal zurückkommen, wenn wir die Brotherhood of Steel besprechen in Episode 5, glaube ich. Auch die Mariposa Militärbasis ist auf jeden Fall sinnstiftend und wegweisend, was die Anfänge der Brotherhood of Steel angeht.
Definitiv. Hier, ne, deswegen will ich das auch nur ganz kurz ankratzen. Was ich halt so krass finde, ist, er ließ halt alle Forscher töten. Also im Grunde hast du von denen, die wirklich Ahnung haben, was ist das und was passiert da, kein mehr.
Das war später wahrscheinlich dann rückblickend gesehen nicht die beste Entscheidung, die alle erschießen zu lassen. Aber wenn man ja im Moment emotional aufgewühlt ist und geschockt, was da vor sich ging, dann ja, auf Militärebene ja,
kommt doch schon mal so eine Massenexekution dabei
raus. Kann man das bestimmt nachvollziehen.
Ey, voll. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, wir geben jetzt nicht irgendwie Leuten den moralischen Kompass. Ja, aber in dem Moment war ich gerade, da wusste ich auch nicht.
Da wusste ich auch nicht. Ich hatte einen Blackout. Ich wusste gar nichts mehr. Und dann lagen da 192 tote Wissenschaftler.
Ja, weiß ich auch nicht. Irgend so ein afrikanischer Warlord. Ja, in dem Moment hatte ich gerade echt schlechte Laune. Weißt du, die wollten eine Gewerkschaft gründen.
That was a moment I took it personally.
Oh, wow. Oh nein. Dann haben wir natürlich auch noch die Enklave, die aus relativ, ja, eigennützigen und genozoidalen Plänen versucht, dieses Virus für sich brauchbar zu machen. Auch hier wird daran geforscht. Und dann haben wir halt noch später das Commonwealth, glaube ich, ne, die später ja auch noch daran geforscht haben, weil, also das ist irgendwas hatte ich da, die aufgrund von Supermutanten und so weiter haben auch die gefolgt. Habe ich aber nicht wirklich groß Snippet zugefunden.
Also, mit dem Institut?
Ja, genau.
Ja, das ist in Fallout 4. Erklärt das, warum da Supermutanten sind. Die mussten sich natürlich was einfallen lassen, wie sie in jedem Fallout-Spiel Supermutanten auftauchen lassen können, in jedem Landstrich der USA. Und die USA hat ja keine Bundesstaaten, sondern Commonwealths. Und in dem Commonwealth, wo Fallout 4 spielt, sind Supermutanten, die aber ein bisschen anders aussehen. Die sind noch ein bisschen brutaler und ein bisschen, also es gibt ein bisschen weniger Spielraum für, du bist Supermutant und bleibst trotzdem irgendwie empathisch und ein bisschen klug auch. Das gab's da immer weniger. Die waren halt super brutal und sahen noch ein bisschen anders aus. Die haben nämlich nicht diese krass zurückgezogenen Lippen gehabt, dass sie immer ihre ganze Kauleiste gezeigt haben. War ein bisschen unterschiedlich von der Optik her. Und das ist damit gemeint. Das Institut, das ist ja diese große Fraktion, die auch die synthetischen Menschen auf den Markt bringt, die sind für die Supermutanten in dem Commonwealth verantwortlich, in dem Fallout 4 spielt.
Das erklärt dann auch, warum ich das nicht in Verbindung gebracht habe, also nicht gleich auflösen konnte, weil Fallout 4 habe ich ja leider nicht gespielt.
Fantastisch, muss ich definitiv, also optisch ein fantastischer Ableger der Reihe, muss ich sagen. Storymäßig muss ich immer sagen, dass ich finde, dass Fallout 3 einfach der beste Nachfolger mit Fallout-Flair ist. Und wenn man so ein bisschen Western-affin ist und so, muss man natürlich New Vegas den Vortritt lassen. Und ich spiele das auch gerade und das ist so vom Spiel und von den Quests und so her auch wahnsinnig spaßig. Aber optisch Fallout 4 auf jeden Fall Kracher.
Ja, muss ich definitiv nachholen.
Wenn du da in die Forschungsstation vom Institut gehst und so, wo sie am FEV geforscht haben, ist das schon richtig geil.
Ja. So viel zu den beteiligten Fraktionen, Einrichtungen und so weiter, weswegen quasi das FEV ja auch so ein Riesenbaustein ist. Weil das halt
ich finde auch dadurch kriegt Bethesda das wahnsinnig gut hin, beziehungsweise die Schreiber, die in Fallout sitzen, du hast so viel Diversität da drin. Und allein zu sagen, ja gut, hier ist das Institut, was wieder mit dem FEV forscht, ja, da kommen Supermutanten raus, aber bei optischen Abweichungen und charakterischen Abweichungen, das ist ein bisschen ein anderer Stamm, an dem sie forschen. Und dadurch bringst du natürlich eine Komponente rein, wo du sagen kannst, alles klar, ich kann im Prinzip alles erklären, was hier im Spiel passiert. So, ne? Das finde ich fantastisch. Finde ich sehr, sehr gut. Damit halten die sich viele, viele Türen offen und rennen nicht in irgendeine Sackgasse und müssen am Ende 30.000 Sachen retconnen. Das finde ich immer gut. Dass du immer, ich finde, du hast in jedem Fallout-Spiel, Teil 1 und 2 hängen sehr eng beieinander. Und besonders in New Vegas wird sich ja auch viel auf Teil 1 und 2 bezogen. Weil das ja auch, sag ich mal, logistisch nicht weit weg ist von Kalifornien. Aber du hast, finde ich, in jedem Fallout-Spiel so ein bisschen das Gefühl, du bist auf so einer Insel, in der du treiben kannst, was du möchtest. Und trotzdem ist alles irgendwie so ein bisschen plausibel. Und das ist, finde ich, fantastisch. Das ist sehr modern und differenziert auf jeden Fall das Ganze von Universen wie Warhammer 40.000 oder auch Resident Evil, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Bei Resident Evil, finde ich, habe ich ganz oft das Problem, bei den ganzen Medien, die da so rauskommen, dass sich da vieles beißt, ne? Und dass vieles einfach scheiße wirkt. So. Und ja, das finde ich, hast du bei Fallout nicht.
Genau, also was ich da auch sagen muss, für mich wirkt es dadurch auch so ein bisschen so, ja klar, du hast dann das dritte Mal das Gefühl, okay, ich gehe jetzt wieder irgendwelchen Supermutanten. Also irgendwas hat es schon wieder mit Supermutanten zu tun.
Ja.
Aber merkst dann relativ schnell, ah, okay, gut, es sind zwar wieder Supermutanten, aber irgendwas ist bei denen diesmal anders. Also, ne, wie du sagst, das ist wieder eine andere Form, eine andere Gattung quasi, ein mutierter Stamm, mit dem die da forschen, und schon hast du wieder ein ganz anderes Setting. Einfach so komplett. Und das finde ich tatsächlich richtig schön. Erinnert mich so ein bisschen daran, wie es zu den alten Zeiten, also ich sag mal so bis 8. Edition 40k war, dass du halt diesen Timestamp, die Zeit war angehalten, und jetzt kannst du in diesem großen Universum an zig verschiedenen Orten halt, ja klar, es war immer dieses Setting so, oh, und schon wieder wird ein System angegriffen oder ja, wieder hier.
Es war im Prinzip so Sandbox-mäßig, ne?
Ja, genau, aber es war trotzdem immer anders, und das sehe ich hier halt auch, so diesen einfach so richtig cool. Also wie ihr merkt, mega Thema. Wir haben ja eben nur im Grunde über ein über ein Virus gesprochen, was entwickelt wurde, wie es entwickelt wurde, und trotzdem finde ich, so ein existenzieller Grundbaustein einfach, ne?
Total. Das ist vor allen Dingen für die meisten Sachen, die du in den Ödländern bekämpfst, ist das FIV verantwortlich, ne?
Ja, genau. Das und gepaart mit der Strahlung, und beides ja auch so super, wie du es auch schon gesagt hast, ne, so super greifbar, verbunden mit dem Zeitgeist, dem damaligen, ne? Also in den 30er, 40ern, genauso wie in den 60er, 70ern, dieses super Soldaten erschaffen und Genetik.
Total,
und
Captain America, oder du kriegst halt einen Red Skull, ne?
Richtig, genau. Oder,
ja, und,
um uns nochmal auf die Popkultur zurückzubeziehen, geht halt absolut immer schief, ne?
Genau.
Bei Jurassic Park hat das auch nicht geklappt.
Wenn man sagt, so, es gibt immer diese zwei Seiten der Medaille, du kannst halt nicht nur zerstören damit, du kannst auch erschaffen. Und das spannt ja auch so ein bisschen den Bogen zu Leuten wie Captain America, wo das Ganze gut gegangen ist, oder zu Jurassic Park, wo es halt ja darum ging, Leben zu erschaffen, ne? Dass dieses Leben nachher natürlich in einem prähistorischen Tierhorror endet, ist natürlich dem Effekt des Filmes geschuldet, aber ein gutes Beispiel dafür sind Harold und Bob. Es gibt nämlich so einen Ghoul-FIV-Hybriden namens Harold, den du auch in echt vielen Fallout-Teilen triffst, in 1, 2 und Fallout 3 und in diesen ganzen Ablegern wie, glaube ich, Tactics und Brotherhood of Steel, die ja geredconnt sind, taucht er, glaube ich, auch auf. Und wenn du Harold das erste Mal triffst, ist das halt so ein grünlicher Ghoul. Guter Typ auf jeden Fall. Und dem wächst dann in Fallout 2 ein kleiner Ast aus dem Kopf. Und daraus entwickelt sich dann immer mehr. Und dieser FIV sorgt halt dafür, dass er halt eine Quelle des Lebens ist und sozusagen ein sehr starker Baum und nachher so eine Oase und so ein Sinnbild der Veränderung und so ein Lichtpunkt der Hoffnung in den Wastelands wird. Denn Harold ist ein Ghoul, der sich später dank FIV in einen großen Baum verwandelt. Und das finde ich ein ganz, ganz schöner Abschluss und schlägt auch ein bisschen den Bogen zur nächsten Episode, denn da soll es um Ghule gehen.
Ja, genau, ein kleinen Teaser schon mal. Aber, und ich glaube, so viel kann ich verraten, nicht nur um Ghule, sondern nee. Du führst auch ein unfassbar cooles Interview. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf.
Ich bin auch gespannt darauf, was passieren wird. Das erste Mal, dass wir einen Gast haben, sind wir sehr froh. Und dank beim Imperator weiß ich, dass früh Gäste einführen eine gute Entscheidung ist. Und sprengt auf jeden Fall das Ganze ein bisschen auf, dass man nicht so schnell in so einen Trott gerät. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, und wünschen euch einen schönen Abend noch. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Mir auch total. Ich habe wieder viel gelernt. Danke für deine tolle Recherche. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns auf Ghule. Wir haben jetzt schon viel Wissen. Wir wissen über den großen Krieg Bescheid, ne? Wir wissen über Vault-Tec ein bisschen Bescheid. Wir wissen über die Vaults Bescheid. Wir wissen jetzt sogar über den FIV Bescheid. Und nächste Woche verwöhnen wir euch ein bisschen mit Wissen über Ghule. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Thank you.
Rein in den Suit,
raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.